Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Eingangs hören Sie wie immer die Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Klaus hat gestern Abend Premierminister Wladimir Spidler sowie die Vorsitzenden beider Parlamentskammern zu sich auf die Prager Burg geladen, um einen gemeinsamen Standpunkt zum Umgang mit der nationalsozialistischen Besatzung vor und während des Zweiten Weltkriegs sowie mit der späteren kommunistischen Herrschaft zu formulieren. Die im Verfassungsrang vier höchsten Politiker des Landes bekräftigten dabei den weitgehenden Konsens, der in Tschechien über jene Fragen herrsche. Dies beziehe sich auch auf den Umgang mit Restitutionsfragen. Anlass für die intensiv geführte Debatte und die Suche nach einem Konsens über die Parteigrenzen hinweg sind vor allem die jüngsten eigentumsrechtlichen Gerichtsentscheide rund um die Erbansprüche der Familie Kinski. Näheres zu dem Thema hören Sie im anschließenden Tagesecho. Ein umstrittener Antrag sudetendeutscher Sozialwerke auf Zahlungen aus Prag an Vertriebene wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds erst Mitte Oktober behandelt. Das teilte die in Prag ansässige Organisation heute Vormittag mit. Der Antrag auf eine humanitäre Geste gegenüber besonders schwer geschädigten Sudetendeutschen sei erst am 26. Juni beim Fonds eingegangen, hieß es. Dies sei für die heutige Sitzung des Verwaltungsrates zu spät gewesen. Das Gremium will über die Initiative während eines Treffens am 13. und 14. Oktober in Berlin beraten. Der Antrag hatte in der vergangenen Woche für Unruhe im tschechisch-deutschen Verhältnis gesorgt, nachdem sich auch der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber für das Projekt ausgesprochen hatte. Die Tschechische Republik wurde bereits zum zweiten Mal vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wegen der langsamen Arbeit der Justiz verurteilt. In einem heute veröffentlichten Urteil gab das Straßburger Gericht der Beschwerde der Immigrantenfamilie Hartmann statt, deren Restitutionsklage sich bereits fast 10 Jahre hinzieht. Der Staat muss der Familie nun 10.000 Euro bezahlen und zusätzlich für die Gerichtskosten von etwa 1.500 Euro aufkommen. Die Tschechische Republik kann binnen 3 Monaten gegen das Urteil berufen. Staatspräsident Václav Klaus hat gestern offiziell das Ergebnis des Mitte Juni abgehaltenen Referendums über den Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union verlautbart. Am 14. Juli, also genau einen Monat nach dem zweiten und letzten Tag der Volksabstimmung, wird dieses in die Gesetzessammlung der Republik eingehen. Die offizielle Verkündung konnte erst vorgenommen werden, nachdem das Verfassungsgericht alle Beschwerden gegen das Plebiszit einer Prüfung unterzogen hatte. Bei dem Referendum hatten sich mehr als 77% für den EU-Beitritt Tschechiens ausgesprochen, die Wahlbeteiligung lag bei knapp über 55%. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien heiter bis bewölkt. Örtlich vor allem im Nordosten des Landes sind Niederschläge zu erwarten. Tageshöchsttemperaturen 18 bis 22 Grad, im Südwesten bis 24 Grad. Morgen Freitag bleibt dann die Wetterlage großteils unverändert. Nur die Temperaturen könnten noch etwas ansteigen. Tageshöchstwerte morgen nämlich bis zu 26 Grad. Soweit die Meldungen. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Tagesecho und Jitka Mladková.
Tagesecho.
Auf der Prager Burg traf sich am Mittwochabend Präsident Václav Klaus mit 3 führenden Repräsentanten des Staates, um sich mit ihnen über ein einheitliches Vorgehen beim Umgang mit einigen sensiblen Fragen der jüngsten Vergangenheit auszutauschen. Thema Nummer 1 im heutigen Tagesecho. EU-Erweiterung nach wie vor ein aktuelles Thema. Wir berichten über eine Podiumsdiskussion mit EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen, an der auch Radio Prag durch seinen Chefredakteur beteiligt war. 2 Hauptthemen im Tagesecho. Diesem schließe ich die Sendereihe an. Begegnungen von und mit Martina Schneiberkova. Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben sich tschechische Spitzenpolitiker getroffen, um einen Konsens hinsichtlich des Umgangs mit der jüngsten Vergangenheit zu bestätigen und zu demonstrieren. Grund für diese Aktivitäten ist eine Klagewelle des in Argentinien lebenden František Oldřich Kinský. Der Nachkomme des gleichnamigen Adelshauses will Immobilien und Grundstücke im Wert von etwa 1,3 Milliarden Euro zurückbekommen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der sogenannten Benesch-Dekrete konfisziert worden waren. Nachdem Premierminister Wladimir Spiller am Freitag letzte Woche die Vorsitzenden der Parlamentsparteien zu sich geladen hatte, um sich mit diesen auf ein einheitliches Vorgehen in Restitutionsfragen zu einigen, kamen am Mittwochabend aus demselben Grund Regierungschef Wladimir Spiller und die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern Lubomir Zaorálek und Peter Pittard auf Einladung von Präsident Václav Klaus auf der Prager Burg zusammen. Nach dem Treffen wurde eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, die die vier Spitzenpolitiker zunächst nicht weiter kommentieren wollten. Das Kommuniqué trug Václav Klaus vor und es hieß darin unter anderem: Die Teilnehmer des Treffens haben sich darauf geeinigt, dass der im Laufe der 90er Jahre erreichte gesellschaftliche und politische Konsens bezogen auf die Bewältigung der totalitären Vergangenheit der Zeitspannen 1938 bis 1945 und 1948 bis 1989, wie auch auf den Umgang mit der in dieser Zeit begangenen Ungerechtigkeit und dem Unrecht nach wie vor gültig ist. Diesen Konsens betrachten wir als außerordentlich sensibel und wir halten es für unerwünscht, diesen zu ändern. Die Teilnehmer der Gesprächsrunde, so der tschechische Präsident weiter, hielten es übereinstimmend für notwendig, dass die Repräsentanten des tschechischen Staates in diesen Fragen einig seien, die sowohl nach außen hin als auch nach innen. Die einzelnen Politiker sollten auch nicht ihre Einzelinteressen über die des Staates stellen, sagte Klaus. Von den eingereichten Klagen hat der adlige Kinski bereits einige gewonnen. Diese Urteile könnten, wie viele tschechische Politiker befürchten, als Bruch der Benesch-Dekrete gedeutet werden. In diesem Zusammenhang sagte jedoch der Abgeordnetenchef Lubomir Zaorálek am Donnerstagmorgen in einem Interview mit dem tschechischen Rundfunk: Die Dekrete des Präsidenten der Republik stehen derzeit nicht im Mittelpunkt der Debatte. Was ich jetzt für wichtig halte, ist ein klarer Konsens in der politischen Szene. Den Zweck der Treffen sieht Zaorálek darin, dass niemand die Situation missbrauche und dabei zu eigenen Lösungen käme, die der tschechischen Republik möglicherweise Schaden zufügen könnten. Anders gesagt, man will verhindern, aus dem kontroversen Thema ein Instrument des innenpolitischen Kampfes zu machen. Soweit also der Standpunkt der Politiker. Diese erwarten nun eine einheitliche Stellungnahme der höchsten gerichtlichen Instanz, nämlich des obersten Gerichts, zur Rückerstattung des einst vom Staat konfiszierten Vermögens unter Berücksichtigung der gesetzlich verankerten Zeitgrenze. Diese bildet der 25. Februar 1948, der Tag der kommunistischen Machtergreifung in der Tschechoslowakei. Am Montag fand im Berliner Zeughaus eine Podiumsdiskussion zum Thema EU-Erweiterung statt, begleitend zu der Ausstellung Idee Europa – Entwürfe zum ewigen Frieden, die gegenwärtig im Zeughaus zu sehen ist. Unter den Diskutanten war neben EU-Erweiterungskommissar Günter Verheugen und dem polnischen Botschafter in Berlin Andrzej Bird auch der Chefredakteur von Radio Prag, David Wohn. Und der berichtet jetzt auch, worum es bei der Diskussion eigentlich ging.
Ja, es ging eigentlich um die Erweiterung der Europäischen Union ganz allgemein und natürlich in diesem Kontext, mitten in einer Ausstellung über die Geschichte europäischen Utopien, ging es zum großen Teil um die Geschichte und um die Identität Europas und wohin eigentlich Europa heute geht. Und es war ziemlich interessant, zum Beispiel, was Herr Verheugen gesagt hat, inwiefern sein Blick auf Mitteleuropa sich verändert hat in den Jahren, seitdem er Kommissar ist, indem er Mitteleuropa richtig erkannt hat, so Mittel- und Osteuropa. Und da hat die Länder sehr gelobt, Polen, Tschechien und die anderen neuen EU-Mitglieder, dass sie Mut hatten, gewisse Änderungen zu machen, die wirklich sehr wehgetan haben. Und er hat auch sein eigenes Land eigentlich kritisiert, weil gerade in Deutschland gibt es so eine Angst vor Änderungen. Er hat darüber erzählt, dass deutsche Bürger eher vorsichtig sein wollen und diesen Mut nicht fassen wollen. Und Herr Verheugen und Herr Wirth, sie waren also einverstanden, dass die Rolle Polens sehr groß sein wird, einfach weil es ein sehr großes Land ist. Und dass Polen lernen muss, diese Rolle zu spielen, mehr oder weniger als Großmacht innerhalb von Europa. Es war auch lustig, also vor kurzem, vor ungefähr einem Monat auf einem Besuch in Tschechien hat Günther Verheugen mehr oder weniger so einen Witz erzählt, da gesagt, dass wenn es einen Nobelpreis für Skepsis gäbe, dann würde ihn wahrscheinlich jedes Jahr ein Tscheche gewinnen. Und nach der Diskussion habe ich Herrn Verheugen gefragt, was er damit gemeint hat, und hat geantwortet:
Ich habe damit gemeint, dass die Tschechen nichts, was man ihnen sagt, ungeprüft hinnehmen. Dass sie nicht einfach glauben, sondern dass sie nachfragen, dass sie Argumente hervorkramen, die gegen das sprechen, was man ihnen versprochen hat. Wahrscheinlich einfach nur, um zu testen, ob derjenige, der ihnen was gesagt hat, auch vielleicht noch einige andere Argumente hat. Ich glaube, das hängt ganz einfach zusammen mit dem tschechischen Nationalcharakter, den ich als vorsichtig und manchmal sogar ein bisschen misstrauisch, wenn auch in liebenswürdiger Form, die Tschechen machen das ja immer alles sehr liebenswürdig, bezeichnen möchte. Und das ist ja aber ganz verständlich, wenn man sich die Geschichte der Tschechen, fast kann man sagen, seit den Hussitenkriegen ansieht. Seitdem sind die Tschechen eigentlich immer an der Nase herumgeführt worden. Und da kann man ja verstehen, dass sie ein bisschen skeptisch geworden sind.
Bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde in den Chroniken der Stadt Třebíč erstmals die Besiedelung durch Bewohner jüdischen Glaubens erwähnt. Im 19. Jahrhundert erreichte letztere ihren Höhepunkt. Spuren jüdischen Lebens finden sich in dem bis heute erhalten gebliebenen jüdischen Viertel der Stadt. Es umfasst 123 Gebäude, einen jüdischen Friedhof mit 300 Gräbern sowie die Basilika St. Prokop. Diese wurden nunmehr in die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO aufgenommen, auf der die 700 wichtigsten Kulturdenkmäler der Welt figurieren, von den ägyptischen Pyramiden bis zur Vatikanstadt. Näheres dazu hören Sie nun von Dagmar Keberlova, die sich für uns in Třebíč umgeschaut hat.
Also wir von Radio Prag werden gerade durch die Stadt von Třebíč geführt, durch das Ghetto, und ich kann sagen, es ist wirklich wunderschön. In Třebíč wurde nicht das ganze historische Stadtzentrum in die UNESCO-Liste aufgenommen, wie bei anderen tschechischen Städten, wie zum Beispiel Prag oder Český Krumlov, sondern nur das jüdische Viertel und die Basilika des heiligen Prokop. Der entscheidende Faktor bei der Eintragung des Ghettos und der Basilika waren Experten zufolge die Tatsache, dass es alles sehr gut erhalten ist. Ein ähnlich gut erhaltenes Ghetto in Europa gäbe es angeblich nur in Venedig. Das Třebíčer Ghetto sollte im kommunistischen Regime dem Erdboden gleichgemacht werden. Zur Rettung des Ghettos haben seit 1994 gemeinsam der Staat, die Stadt sowie auch Privatbesitzer von den Häusern über 100 Millionen von Kronen investiert. Es wurden Häuser renoviert, es wurde eine alte Fabrik zu 29 Wohnungen umgebaut und die ganze Infrastruktur fehlte hier, die wurde auch von der Stadt finanziert. Die Eintragung in die UNESCO-Liste hat schon einen ersten Effekt. Am letzten Wochenende hat die Stadt einen großen Anstieg von Touristen sowie aus dem Inland als auch aus dem Ausland verzeichnet.
Die UNESCO-Kommission habe außerdem die Bedeutung der St. Prokop-Basilika als Verbindungsglied zwischen Vertretern des jüdischen und des christlichen Glaubens hervorgehoben. Themawechsel. Seit vergangener Woche findet im westböhmischen Karlovy Vary Karlsbad bereits zum 38. Mal das Internationale Filmfestival statt. Ihre ersten Eindrücke direkt vor Ort vermittelte uns unsere Kollegin Marketa Maurova im folgenden Telefonbericht.
Mehr. Mit diesem kurzen und einfachen Wort kann man den ersten Eindruck nach der Ankunft in der Festivalstadt Karlovy Vary Karlsbad beschreiben. Also zum Beispiel mehr Kinosäle. Neu und besonders schön ist vor allem das altertümliche aufblasbare Kinobioskop, das direkt auf der Terrasse des eigentlichen Festivalzentrums des Hotels Thermal steht, einen bunten Kontrast dazu bildet und an die Zeiten der alten Schwarz-Weiß- und Stummfilme und Grotesken erinnert. Mehr Stände und Buden, wo man sich erfrischen kann, fallen des Weiteren auf und mehr Zuschauer. Sie sind überall, tragen zu einem gewissen Chaos bei und unterhalten sich mehr darüber, wie Karten für einzelne Filmvorstellungen zu bekommen sind, als über die Filmvorstellungen selbst. Aus dem Paket der 16 Filme, die im Wettbewerb um den Kristallglobus antreten, werden an diesem Donnerstag weitere zwei vorgestellt. Das koreanische Werk Küstenwache über die Folgen der Abteilung Koreas wird vom Regisseur Kim Ki-duk nach Karlsbad gebracht, der bereits im vergangenen Jahr das Festival besuchte und hier große Popularität beim Publikum fand. Ob sich die Zuschauer daran erinnern und wieder so begeistert Kim Ki-duk begrüßen oder bereits einen anderen Favoriten bevorzugen, wird sich erst zeigen. Der zweite Film, der heute im Wettbewerb präsentiert wird, ist der deutsche Streifen Rot und Blau. Auch mit diesem Werk wird eine Delegation in Karlovy Vary erwartet, zu der unter anderem der Regisseur Rudolf Thome sowie zwei der Hauptdarstellerinnen Hannelore Elsner und Serpil Turan zählen. Am Mittwochabend hat auch der wohl berühmteste Gast des diesjährigen Festivals den roten Teppich für Stars in Karlsbad betreten, und zwar der US-amerikanische Schauspieler Morgan Freeman. Dieser wird hier den Kristallglobus als Auszeichnung für seinen besonderen Beitrag zur Weltfilmkunst übernehmen.
Soweit Marketa Maurova mit einem Telefonbericht aus Karlsbad. Und das war's wieder einmal in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf unserem Programm steht nun eine neue Folge der Sendereihe Begegnungen von und mit Martina Schneibergova.
Begegnungen.
Die südböhmischen Klöster Vyšibrod, Hohenfurt und Nové Hrady Neukrátzen sowie der Wallfahrtsort Dobrá Voda, Brünl, waren die Ziele einer tschechisch-deutschen Wallfahrt, die am 24. Juni stattfand. An die 100 Frauen aus České Budějovice, Budweis und aus Passau trafen bei dieser Gelegenheit zusammen, um über das Thema der Ordensgemeinschaften und ihre Aufgabe in der heutigen Gesellschaft zu diskutieren. Die tschechisch-deutsche Veranstaltung war Bestandteil eines langfristigen Projektes zum Thema des gemeinsamen Kulturguts der beiden Völker. Auf deutscher Seite wurde es vom katholischen Deutschen Frauenbund initiiert. Die Frauen aus Passau arbeiten daran mit der katholischen Frauenunion in České Budějovice zusammen. Nach den Anfängen der gemeinsamen Projekte fragte ich Anna Patzelt, die Ehrenvorsitzende im Diözesanverband des katholischen Deutschen Frauenbunds Passau.
Ja, nach der Wende. Ich war damals im Diözesanrat in Passau und habe mitbekommen, dass von der Diözese Passau aus zu Budweis Beziehungen aufgebaut werden, weil das ja auch eine geschichtliche Gemeinsamkeit von früher her hatte. Und dann habe ich mich erkundigt, weil ich dachte, es wäre für den Frauenbund auch schön, solche Beziehungen zu tschechischen Frauen aufzubauen. Und dann habe ich mich erkundigt, wer wohl als Ansprechpartnerin in Frage käme. Und da hat man mir die Anschrift von der Frau Fabrova gegeben und von der Frau Rinneschober. Die waren damals beide im bischöflichen Ordinariat in unterschiedlichen Funktionen beschäftigt. Das war noch zu Zeiten von Bischof Flück.
Aus dieser Zusammenarbeit damals waren die beiden, glaube ich, auch bei dem Caritasverband, Frau Fabrova, nicht beschäftigt. Und daraus hat sich ein reger Austausch entwickelt.
Ja, wir hatten dann die tschechischen Frauen zu unserer ersten Diözesanwallfahrt nach Altötting mit eingeladen und da kamen die mit zwei Bussen und da hatten wir die Frauen gebeten für die Caritas. Ich meine, einen Frauenbund oder Frauenvereinigung gab es ja damals nicht, die Kollekte bei der Wallfahrtsamt zu spenden. Und da sind wir dann rübergefahren und haben das rübergebracht. Und wir haben uns immer recht gut verstanden, auch persönliche Kontakte geknüpft. Und so ist das ein Hin und Her geworden, haben uns öfter mal getroffen. Und meine Nachfolgerin hat das eigentlich dann sehr gut weitergeführt, noch weiter ausgebaut und intensiviert. Und ich habe das mit Wohlwollen begleitet.
Welche Formen hatte dieser Austausch? Also Sie trafen mehrmals jährlich zusammen.
Ja, zunächst waren es Besuche bei Wallfahrten. Und da war dann auch immer natürlich eine Einladung zu einem geselligen Beisammensein, dass man miteinander isst und trinkt und singt, wie das so ist. Also nicht nur beten, arbeiten, auch feiern. Und wir sind dann des Öfteren mal herübergekommen nach Budweis, haben den Frauen die Spenden gebracht von unseren Frauen und uns auch ein bisschen informiert, wie es denn so geht, wie es vorangeht mit dem Aufbau hier und so weiter. Also persönliche Kontakte haben sich dann und wann entwickelt. Also ich habe schon Besuch gehabt von den Frauen privat und andere Frauen auch.
Die erwähnte gemeinsame Wallfahrt, an der ich auch teilnahm, wurde im Rahmen eines langfristigen tschechisch-deutschen Kulturprojektes organisiert. Die Vorsitzende des Diözesanverbandes des Katholischen Deutschen Frauenbunds Passau, Walburga Wieland, hat Frau Patzelt mit folgenden Worten ergänzt.
Ja, dieses Projekt gibt es seit einigen Jahren, ich glaube seit 3 oder 4 Jahren. Und wir sind natürlich sehr interessiert daran, dass wir dieses Projekt auch aufrechterhalten können und auch weiterarbeiten können daran. Denn gerade im politischen Sinn finden wir es auch sehr, sehr wichtig, dass Verbindungen bestehen oder dass überhaupt Vorurteile auf beiden Seiten abgebaut werden können.
Was waren die Themen dieses Projektes? Ich glaube, es handelt sich um das gemeinsame Kulturerbe oder die gemeinsamen Wurzeln dabei.
Ja, es war mal über die Kelten, die Geschichte der Kelten, und da ist ja auch Deutschland genauso betroffen wie die Tschechoslowakei oder die Tschechische Republik. Und heuer sind die Klöster, ja, die Frauenklöster und auch die Männerklöster, überhaupt die Arbeiterklöster im Bildungsbereich und im Kulturbereich vor allem. Und da merken wir schon, wir haben gemeinsame Wurzeln und das muss man einfach hervorkehren und man muss die Wichtigkeit dessen erkennen.
Werden diese gemeinsamen Veranstaltungen gemeinsam vorbereitet oder wird das immer von der einen Seite, auf der das dann stattfindet, vorbereitet? Oder laden Sie dann auch die tschechischen Frauen ein zu einer Veranstaltung, ich weiß nicht, zu einer Wallfahrt ein?
Das kommt darauf an. Wir haben immer abgesprochen und das Programm wurde gemeinsam ausgearbeitet. Aber mal haben halt die eine Seite hat mal mehr Arbeit und dann
Seite hat in der Regel vorbereitet. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, auch wo wir uns jetzt schon einige Jahre treffen, die gemeinsamen Adventskonzerte. Da kommen die tschechischen Frauen zu uns rüber. Sie bringen auch eine Gruppe mit, die musikalisch zu der Gestaltung beiträgt. Und bei uns singt der Diözesanchor und es spielen junge Leute. Also es ist immer eine sehr schöne Sache, die halt beide auch ein bisschen näher bringt, weil wir uns natürlich hinterher auch gemütlich zusammensetzen und eben menschliche Kontakte vertiefen.
Werden dabei auch die gemeinsamen Traditionen besprochen? Ich habe gehört, dass Sie auch über die gemeinsamen Ostertraditionen gesprochen haben in den letzten Jahren. Stimmt das?
Ja, vor 2 Jahren war das schon. Da hatten wir Osterschmuck gemeinsam gefertigt. Die Frauen, die böhmischen Frauen zeigten uns das Eierkratzen.
Mit der Wachsmethode, die uns relativ fremd war.
Ein paar schöne Eier mit nach Hause genommen.
Das war schon schön, ja. Es bleibt auch eine Erinnerung.
Ja, so ist es.
Ob ich fragen darf, wie groß ist das Interesse für diese Zusammenarbeit, für den Austausch? Also man sieht da, die beiden Busse sind voll von beiden Seiten. Wie ist es bei Ihnen?
Es ist auch bei uns so, das Interesse wächst immer mehr. Und auch in der Politik, es wird in der Politik sehr viel gesprochen darüber oder verhältnismäßig viel, Benesch-Dekrete und so. Und da diskutiert man natürlich dann auch, das ist klar. Und das Interesse wächst eigentlich. Und wenn ich denke, wir haben jetzt einen 53er Bus und wir haben immer noch eine Warteliste zu Hause, die gerne mitfahren wollten, aber es war halt einfach nicht mehr möglich. Und dann kann man schon sagen, dass das nicht am absteigenden Ast, sondern am aufsteigenden ist.
Die Beziehung hat sich sehr verfestigt und vertieft und ich bin dann wirklich guten Mutes, dass sich das fortsetzt. Und es hilft halt auch, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen für das, was in der Vergangenheit war, was vielleicht nicht so gut war von beiden Seiten. Also, und dass man dann Vorurteile einfach abbaut.
Die heutige Wallfahrt nähert sich schon ihrem Ende. Ja. Was planen Sie in der nächsten Zukunft? Haben Sie schon was vor?
Ja, wir haben für heuer dann nochmal einen Tag, ein Treffen in Niederalteich. Das bereiten dann wir vor. Und da geht es auch um das Kulturgut der Klöster. Und dann haben wir das Adventkonzert, das schon angesprochen worden ist. Und dann haben wir aber vorher noch am 19. Juli den Diözesantag in der Diözese Passau. Und da laden wir natürlich auch wieder ein, denn das ist eine große Feierlichkeit. Wir feiern ja 100 Jahre Frauenbund in Deutschland und da laden wir natürlich unsere böhmischen Schwestern ein, das ist selbstverständlich.
Naja, ich meine bloß, es ist ja schön, wenn man zu Feiern auch zusammenkommt. Und gerade eine Feier 100 Jahre Frauenbund, der ja sehr politisch war von Anfang an und für die Rechte der Frauen sehr viel erkämpft und erreicht hat, im Rahmen der gesamten Frauenbewegung natürlich, dass das ein Grund zum Feiern ist und dass man da auch Gemeinschaft feiert. Und da gehören halt mittlerweile unsere böhmischen Schwestern auch dazu, dass wir sagen, wenn wir feiern, laden wir euch ein. Und ich denke, die werden die Einladung schon wieder annehmen.
In der heutigen Ausgabe der Begegnungen hörten Sie Gespräche mit Anna Passelt und Walburga Wieland vom Diözesanverband des KDFB Passau.
Wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Fürs Zuhören bedankt sich und auf ein neues Treffen mit Ihnen freut sich Jitka Mladková. Auf Wiederhören.
Begegnungen.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytí.